Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
In der Ostukraine kämpfen pro-russische Separatisten und die ukrainische Armee seit 7 Jahren einen nicht enden wollenden Krieg. Den haben viele Menschen in Europa mittlerweile vergessen. Doch in den betroffenen Gebieten prägt der Krieg bis heute den Alltag. Besonders deutlich wird das in einem kleinen Dorf an der Front. Trochisbenka in der Region Luhansk. Hier lebt die Krankenschwester Lilia Schwedz. Sie hält die Stellung, versorgt die Menschen vor Ort medizinisch, hilft bei Diabetes, Bluthochdruck und hört vor allem den Menschen zu. Rebecca Barth und Daniela Proger haben sie für ihre Reportage begleitet.
Ein kleines Dorf in der Ostukraine, direkt an der Front. Es ist noch früh am Morgen, Juli. Die Sonne geht gerade auf. Lilia Schwedz steigt zu ihrem Ehemann Vova ins Auto. Sie zündet sich eine Zigarette an, er drückt das Gaspedal durch. Lilia Schwedz, 56, ist Krankenschwester. Jeden Freitag fährt sie mit ihrem Mann entlang der Frontlinie in der Ostukraine. Start der Tour, ihr Wohnort Trochisbenka, Region Luhansk. Das Dorf liegt an einem Fluss, dem Seversky-Danetsk. Ziel? 2 Nachbardörfer. Auch sie liegen am Flussufer. Da behandelt Schwedz Patienten.
Wir fahren parallel zum Fluss, also parallel zur Kontaktlinie. Und später fahren wir direkt an die Linie heran.
Die Kontaktlinie trennt in der Ostukraine pro-russische Separatisten von der ukrainischen Armee. Die Front verläuft direkt neben den Dörfern am Fluss. Die Separatistengebiete liegen in Sichtweite. Auf der anderen Uferseite befindet sich die sogenannte LNR, die Luhansker Volksrepublik. Die Separatisten der LNR wollen sich seit 2014 von der Ukraine abspalten. Die ukrainische Armee hält die Stellung in Trochisbenka. Auf ihrem Arbeitsweg muss Lilia Schwedz mehrere Checkpoints passieren.
Normalerweise ist es verboten, hierher zu fahren. Aber weil wir beruflich unterwegs sind, werden wir durchgelassen. Das ist der einzige Weg, auf dem wir noch fahren dürfen. Früher sind wir direkt am Fluss entlang gefahren, aber das ist nun zu gefährlich.
Die Ufer sind stark vermint. Nach 7 Jahren Krieg ist die Ostukraine eine der am stärksten mit Minen verseuchten Regionen weltweit. 720 Menschen haben, laut Auswärtigem Amt, nach Minenunfällen ihr Leben verloren. Wo die Minen liegen, das weiß in Trochisbenka niemand genau. Die Fahrt über Sandtrassen und Feldwege ist gefährlich. Links und rechts? Weite Felder, Steppe, am Horizont Hügel. Die OSZE fährt diesen Weg seit Jahren nicht mehr. Die Gefahr, auf eine Mine zu fahren, ist zu groß. Ehemann Vova fährt seine Frau seit Kriegsbeginn. Er lenkt den Wagen um gullideckelgroße Schlaglöcher, versucht den Weg nicht zu verlassen. Am Wegesrand ein verlassener Checkpoint. Die ukrainischen Truppen kontrollieren das Gebiet, aber zu sehen sind sie kaum.
Wir wissen nicht, wo die Soldaten ihre Positionen haben. Wir sehen nur die Checkpoints.
Je weniger man weiß, desto besser schläft man.
Die Scharfschützen beider Seiten, pro-russische Separatisten und ukrainische Armee, haben gute Sicht auf das Ehepaar. Lilia Schwedz vertraut darauf, dass sie nicht beschossen werden. Auf dem Wagen prangt der blaue Stern des Lebens, das internationale Zeichen für den Rettungsdienst. Schwedz glaubt, wenn die Soldaten uns hätten töten wollen, dann hätten sie es schon längst getan. Ein Glaube, der ihr hilft, ihre Angst zu verdrängen. Dazu kommt, das vergangene Jahr war unverhältnismäßig ruhig. Seit Sommer 2020 herrscht Waffenstillstand. Die Feuerpause ist brüchig, aber dennoch gingen die Opferzahlen deutlich zurück. In Trochisbenka wurde seit einem Jahr nicht mehr geschossen.
Die Bauern haben hier wieder angefangen, die Felder zu bestellen. Das ist gut. 6 Jahre lang standen die Felder hier leer. Niemand durfte hierher und es hatten auch alle Angst, auf den Feldern zu arbeiten.
An diesem Morgen sind keine Bauern auf den Roggen- und Weizenfeldern. Kein Auto weit und breit. Nur Lilia und Vova Schwedz holpern in dem klapprigen Lader über den Feldweg. Ein Kreuz baumelt am Rückspiegel. Auf der Rückbank liegt Lilias rote Arzttasche. Die Landschaft verändert sich. Ein paar verkohlte Bäume sind zu sehen. Das war früher ein Wald, erzählt Vova Schwedz. Schwere Waldbrände haben ihn im letzten Jahr zerstört. Ist hier eigentlich noch irgendwer außer mir? Tönt es aus dem Radio. Lilia und Vova Schwedz kommen ursprünglich aus Luhansk. Die Großstadt in der Ostukraine ist heute nicht mehr unter Kontrolle der ukrainischen Regierung. Aber das Ehepaar hat die Stadt schon lange vor dem Krieg verlassen. 2006 haben sie die Wohnung verkauft und sind nach Trochisbenka gezogen, nur etwa eine halbe Stunde von der Stadt entfernt. Lilia hatte ein Haus mit großem Garten gefunden. Sie liebt die frische Luft, den Wald, die Felder, die Weite. Direkt vor dem Haus ist der Bus nach Luhansk gefahren. Seit Kriegsbeginn hat das Ehepaar nur noch sich selbst. Lilia und Vova Schwedz haben das erste Haus in der Siedlung Trochisbenka gekauft. Heute ist es das letzte Haus vor der Front.
Guten Abend aus Berlin. Es kommt einem alles so unwirklich vor. Krieg in Europa?
In der Ostukraine bleibt die Lage angespannt. Kiewskie власти развязали гражданскую войну
на юго-востоке Украины. Пошли против тех, кто отказался принять результаты Майдана.
Ukrainische Truppen haben eine Offensive gegen die von pro-russischen Separatisten besetzten Städte Donetsk und Lugansk gestartet.
2014 bricht in der Ostukraine Krieg aus. Wie es dazu kommen konnte, das ist bis heute umstritten. In der Ukraine überschlagen sich im Sommer 2014 die Ereignisse. Zuerst flieht der damalige Präsident Janukowitsch nach Russland, nach monatelangen und teilweise blutigen Protesten in Kiew und anderen Städten. Russland wiederum annektiert die ukrainische Halbinsel Krim. Bei Protesten in der Ostukraine kommt es teilweise zu tödlichen Zusammenstößen zwischen pro-russischen und pro-ukrainischen Demonstranten. Dann besetzen pro-russische Demonstranten Verwaltungsgebäude in der Ostukraine und erbeuten Waffen. Sie übernehmen die Kontrolle über einen Teil der Ostukraine und fordern Unabhängigkeit. Die russische Regierung soll die Proteste provoziert und unterstützt haben, so der Vorwurf der Ukraine und des Westens. Die russische Regierung wiederum behauptet, sie habe die russischsprachigen Menschen in der Ukraine schützen müssen. Vorher hatte sie den Machtwechsel in Kiew als illegitim bezeichnet. Die Demonstranten seien Faschisten, so die Behauptung.
Wir haben die Maidan-Proteste im Fernsehen gesehen. Wir dachten, das sei einfach irgendein Streik. Für uns war das wie ein Film. Die Menschen hüpfen ein bisschen auf dem Chreschtschatik und dann beruhigt sich das wieder. Als das bei uns angefangen hat, haben wir das zuerst auch nicht verstanden.
Ukrainische Truppen versuchen, die Gebiete zurückzuerobern. Russland unterstützt die Separatisten militärisch und finanziell. Auch russische Soldaten sterben in der Ostukraine. 2014 herrscht in Trochisbenka Ausnahmezustand.
Das ist Trochisbenka. Auf der anderen Seite des Flusses befindet sich Slavjanosrbsk, besetzt von den Kämpfern der Volksrepublik Luhansk. Von dort wird Trochisbenka und die ukrainische Armee beschossen. Trotz des täglichen Beschusses leben hier noch 1000 Menschen.
Die Krankenschwester Lilia Schwedz wird überlebenswichtig für die Bevölkerung. Der Beschuss ist heftig. Ärzte kommen nicht mehr durch, weder von ukrainischer Seite noch aus den Separatistengebieten. Die Brücke über den Fluss ist schnell zerstört worden. Trochisbenka ist abgeschnitten von der Außenwelt. Es bleibt nur Lilia Schwedz. Seit dieser Zeit fährt Schwedz jeden Freitag die Front entlang, um die alten Menschen medizinisch zu versorgen, die noch in den Dörfern leben.
Wir sind keine Helden. Wir gehen zusammen durch dick und dünn und passen auf uns auf. Wir versuchen, vorsichtig zu sein. Aber die Menschen sind von mir abhängig. Das spornt mich an.
Lobatschewo liegt rund 35 Kilometer entfernt von Trochisbenka. Die Fahrt dauert rund eine Stunde. Vor dem Krieg ist Lilia Schwedz nie in Lobatschewa gewesen. Heute kennt sie jeden Einwohner mit Namen. Die Menschen vertrauen ihr. Schwedz ist immer auf Abruf.
Hallo. Dobre.
Ich komme zu dir, versichert Schwedz der Patientin am Telefon. Aber zuerst hält das Ehepaar vor einem unscheinbaren Gebäude, die Ambulanz von Lobatschewo. Die Sonne steht mittlerweile hoch am Himmel. Vova parkt den Wagen im Schatten unter einem Baum. Weiter rechts steht eine Schaukel.
Den Kinderspielplatz hat das Internationale Rote Kreuz gebaut. Aber es gibt hier keine Kinder mehr. Junge Familien sind geflohen.
Wir schaukeln jetzt hier.
Das Fußballtor ist von Gras zugewachsen. Im Gebüsch liegt eine Wodkaflasche. Daneben stehen zwei Schnapsgläser. Rund 200 Menschen leben noch in dem Ort, schätzt Vova Schwedz. Die meisten davon Rentner. Lilia Schwedz schließt die Ambulanz auf. Ein karger Raum, ohne Heizung, ohne Strom. Rechts ein kleiner Tisch unter dem Fenster, links eine Liege. Kein Computer, kein Schreibtisch. Lilia Schwedz bereitet den Raum vor. Sie stellt die Arzttasche auf den Tisch, legt Masken aus. Die Patienten würden sie oft stehlen, sagt sie. Dann holt sie ihre Unterlagen. Die Krankenschwester muss jedes Medikament dokumentieren, das sie an die Patienten ausgibt. Die Medikamente bezahlt das Internationale Rote Kreuz. Handschriftlich hält Lilia Schwedz fest, welcher Patient und welche Patientin wie viele Tabletten von welchem Präparat bekommt. Die Liste gibt sie einmal im Monat an das Rote Kreuz. Das Rote Kreuz ruft bei den Patienten an und überprüft die Angaben. Hilfsorganisationen spielen eine wichtige Rolle in der Ostukraine. Die Menschen sind abhängig von ihnen. Die Abhängigkeit soll Stück für Stück abgebaut werden, erklärt Alexandra Voroschilova später im Büro der ukrainischen Organisation Vostok SOS.
Die humanitäre Situation wird jedes Jahr besser. Das liegt an internationalen und lokalen Hilfsorganisationen, die nicht nur humanitäre Hilfe leisten, sondern auch die Infrastruktur in der Frontregion entwickeln und den Menschen helfen, ein Geschäft aufzubauen.
Doch vor Ort in Trochisbenka wird klar, auch das ist mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Neben der Ambulanz führt Lyubov Samarokova einen Kiosk. Die Rentnerin fährt zweimal pro Woche in die nächste Stadt. Dort kauft sie die Produkte für den Kiosk ein. Der Kiosk ist ein zentraler Treffpunkt für die Bewohner. Ein Mann holt eine Flasche Wodka. Zahlen kann er heute nicht. Aber die blonde Frau hat andere Sorgen.
Das Gebäude zerfällt langsam. Das ist schade. Früher hatten wir alles. Wir haben Material für Renovierungen bekommen. Als wir noch zu Schofte auf der anderen Uferseite gehört haben, konnten wir das Dach erneuern. Wir hatten hier sogar eine Bibliothek mit 13.000 Büchern. Die Ambulanz benötigt auch einige Verbesserungen. Der Strom fällt aus. Es fehlt an allem. Wir sind verwahrlost in Lobatschewo.
Der Krieg, die Front, sie zerschneiden in dieser Region Verwaltungsbezirke. Die Dörfer gehörten vor dem Konflikt verwaltungstechnisch alle zu den Siedlungen auf der anderen Uferseite. Doch die kontrollieren heute pro-russische Separatisten. Die Ukraine und die internationale Gemeinschaft erkennen die selbsternannten Volksrepubliken auf der anderen Uferseite nicht an. Die Front führt in der Region zu vielen praktischen Problemen, die auch ein Waffenstillstand nicht löst. Alexandra Voroschilova von der Hilfsorganisation Vostok SOS erklärt,
sie wissen nicht, bei wem sie den Strom zahlen müssen. Offiziell befindet sich die Ambulanz in der Volksrepublik Luhansk. Rechtlich kann man das Gebäude nicht ummelden, denn die Dokumente befinden sich auf der anderen Seite. Dieser Prozess dauert sehr lange. Wir versuchen, die Bürokratie zu digitalisieren, aber das haben wir in 7 Jahren noch nicht geschafft.
Die Menschen an der ostukrainischen Front sind enttäuscht von der ukrainischen Regierung. Offizielle Strukturen bereiten ihnen oft Probleme, Bürokratie behindert Entwicklungen. Helfen müssen sich die Menschen gegenseitig. Sie vertrauen Krankenschwester Lilia Schwedz, aber nicht dem Staat. Auch die Kioskbesitzerin geht heute zur Behandlung.
Ich möchte noch eins über unsere Ärztin sagen. Sie ist eine unersetzbare Frau.
Na klar, die allerbeste.
Etwa nicht? Einige Ärzte sollten mal bei ihr lernen.
Ljubow Samorokova leidet unter Bluthochdruck. 150 zu 100 misst Lilia. Der Puls? Langsam. Lilia nimmt das Gespräch entgegen. Eine Kollegin aus ihrem Heimatdorf Trochisbenka.
Anja,
Lilia Schwedz nutzt die Gelegenheit sofort und bestellt für ihre Patientin ein neues Medikament gegen Bluthochdruck, weil das alte nicht anschlägt. In einer Woche will Lilia das neue Medikament mitbringen. Ljubow soll einen Arzt anrufen. Der muss den Medikamentenwechsel absegnen. 6 Patienten behandelt Lilia an diesem Tag. Sie haben Halsschmerzen, Erkältungen, Bluthochdruck oder Diabetes. Besonders Diabetes ist seit Kriegsbeginn stark gestiegen, sagt Lilia. Stress, Depressionen oder posttraumatische Belastungsstörungen sind oft Auslöser der Krankheit. Auch bei Lilia hat der Krieg Spuren hinterlassen. Die blauen Augen müde, darunter tiefe Ränder. Das Haar ist dünn. Sie sei härter geworden, sagt sie und setzt sich ins Auto.
Natascha ist bisher zur Schwiegermutter gefahren, auf die andere Seite. Sie ist krank. Und Nataschas Ehemann ist in den Wald gegangen und spurlos verschwunden. Niemand wird ihn suchen, weil das zu gefährlich ist. Es sind schon 2 Wochen vergangen. Ich glaube nicht, dass er noch lebt. Das waren sicherlich die Hunde.
Verwilderte Hunde. Eine weitere Folge des Krieges. Als die Menschen flohen, ließen sie die Tiere zurück. Sie sind oft gefährlicher als wilde Tiere. Sie haben keine Angst vor den Menschen. Die Hunde leben in Rudeln im Wald und in der Steppe. Oft sind sie hungrig. 3 Menschen sind in der Region seit Kriegsbeginn spurlos verschwunden. Lilia Schwedz glaubt, die Hunde haben den Ehemann angegriffen. Ihre Patientin Natascha, die Ehefrau des Vermissten, steht aufgelöst im Hof.
Kommt rein, mein Mann ist verschwunden. Schaut euch die Fotos an.
Natascha trägt ein blaues Blumenkleid und Schlappen. Wände und Decken ihres Hauses sind windschief, der Holzboden rot lackiert. 3 Betten stehen im Schlafzimmer. Auf einem liegt Nataschas Mutter. Sie ist bettlägerig, schwerhörig und psychisch krank. Eine unübersichtliche Situation. Auf der einen Zimmerseite die schwerhörige, gebrechliche Frau. Sie spricht zusammenhangslos. Auf der anderen Zimmerseite Natascha. Sie zeigt Bilder von ihrem verschwundenen Mann. Lilia Schwedz beruhigt sie, misst Blutdruck, spricht mit gedämpfter Stimme auf sie ein. Natascha leidet unter Krampfadern. Eigentlich müsste sie operiert werden, aber das Geld für eine Operation fehlt. Nach 10 Minuten verlässt Lilia Schwedz das Haus. Draußen brennt die Sonne, es weht ein kräftiger Wind. Von hier aus gut sichtbar die Häuser auf der anderen Flussseite. Kleine rote und schwarze Dächer zwischen den Bäumen. Die selbsternannte Volksrepublik Luhansk.
Die beiden Dörfer waren früher eins. Heute können wir uns nur noch zuwinken.
Am Nachmittag kehrt das Ehepaar zurück nach Trochisbenka. Im Vergleich zu den Nachbardörfern die reinste Zivilisation. Apotheke, Supermarkt, teilweise geteerte Straßen, ein Spielplatz mit Kindern. Früher war Trochisbenka ein Erholungsgebiet für Menschen aus der Stadt. Deshalb wollte auch Lilia hierher. Heute aber herrscht hier Krieg und der beginnt direkt hinter ihrem Haus. Sie zeigt ihr Grundstück. Auf der Straße vor dem Tor eine Schranke und ein bewaffneter Soldat. Hinter dem Garten der Schützengraben. Im Winter kann Schwedz die Helme der Soldaten sehen. Sie ragen aus den Gräben. Im Sommer lässt sie das Gras hochwachsen. Dann muss sie nur noch ihre Stimmen hören. Die Armee soll die Bewohner schützen. Aber die Positionen sind so nah an den Häusern. Schwedz ist überzeugt. Wenn wieder geschossen wird, dann wird ihr Haus als erstes getroffen.
Wir sind nicht in der Armee, wir sind unbewaffnet. Warum sind die Soldaten so nah an unserem Haus? Es sind 800 Meter bis zum Ufer. Sie sollen darüber gehen.
Die Ukraine hat den prorussischen Separatisten in diesem Krieg mehrmals vorgeworfen, ihre Stellungen in Wohngebieten zu errichten. Doch in Trochisbenka wird klar, auch die ukrainische Armee errichtet Stellungen direkt neben Wohngebäuden. Trochisbenka wurde stark beschossen. Deshalb haben Lilia Schwedz und ihr Mann 2 Jahre lang im Keller gelebt. Lilia zieht eine große Plastikplane beiseite und öffnet die Luke. Eine schmale Leiter führt hinab in die Dunkelheit. Das Ehepaar lagert bis heute Lebensmittel, Wasser und Medikamente hier unten. Für den Notfall. Hinzu kommen ein Ofen und eine Matratze. In diesem Keller haben Lilia Schwedz und Vova 2 Jahre überlebt. Mindestens 14 Zivilisten sind in Trochisbenka ums Leben gekommen, gibt die örtliche Verwaltung an. Lilia und Vova Schwedz blieben unverletzt, aber ihr Haus wurde schwer beschädigt. Ohne Hilfe hätten sie die Schäden nicht reparieren können.
Das Dach hat eine norwegische Organisation repariert. Eine dänische hat auch geholfen. Die Wand haben wir selbst gezahlt. Die Fenster sind von der Caritas. Die Fenster waren alle zerstört, die Türen auch.
In der gesamten Straße ähnliche Schäden. Heute hat fast jedes Haus ein neues Dach. Aber man sieht noch immer die Einschusslöcher in den Toren. Hauptsächlich haben internationale Hilfsorganisationen geholfen. Erst 2016, 2 Jahre nach Ausbruch der Kämpfe, gab es ein staatliches Hilfsprogramm von insgesamt 6.200 Euro, gibt die örtliche Verwaltung an. Zu wenig, um alle Schäden zu beseitigen. Lilia ist enttäuscht von der Regierung in Kiew.
Die ganze Welt hilft hier. Norweger, Dänen, Franzosen, Ärzte ohne Grenzen. Nur von unserem Staat sehe ich nichts.
Vor dem Haus 2 Zentimeter große Löcher in dem schweren Eisentor. Spuren einer Mörsergranate. Vor dem Tor fährt ein Wagen vor. Ohne sie zu sehen, weiß Lilia Schwedz, das sind die Soldaten. Sie geht ins Haus.
Wir haben bis zuletzt nicht verstanden, dass das Krieg ist. Die Ukraine führt Krieg? Mit wem denn? Mit Luhansk? Da leben alle unsere Verwandten. Wir sind doch alle daher. Unsere Kinder und Eltern sind da. Aber man hat uns zerrissen. Wie sollen wir denn gegen unsere Verwandten kämpfen?
So geht es den meisten Menschen in Trochisbenka und den anderen Dörfern. Viele erzählen von Eltern, Geschwistern, Kindern und Enkelkindern auf der anderen Uferseite. Dieser Umstand belastet das Verhältnis der lokalen Bevölkerung zur ukrainischen Armee. Misstrauen prägt die Beziehung. Pro-russische Separatisten hatten Trochisbenka nie unter Kontrolle. Der Krieg kam mit den ukrainischen Truppen. So nimmt Lilia Schwedz die Geschichte wahr. Flucht war für sie nie eine Option.
Wir mussten bleiben. Wir sind geblieben, weil die Menschen Hilfe brauchten. Es gab sonst niemanden. Sogar die Soldaten kamen ohne Sanitäter, denen haben wir auch geholfen. Wir haben nicht zwischen Soldaten und Zivilisten unterschieden. Dazu hatten wir keine Zeit.
In der Ambulanz in ihrem Wohnort Trochisbenka behandelt die Krankenschwester heute wieder ausschließlich Zivilisten. Das helle Sandsteingebäude mit dem roten Ziegeldach liegt nur rund 10 Minuten Fußweg entfernt. Sie macht sich auf den Weg, Patienten warten. Aber es fehlen Ärzte. Viele Räume werden daher nicht mehr genutzt. Sie stehen voller Möbel und Geräte aus der Sowjetzeit. Ein eiserner Behandlungsstuhl aus der Gynäkologie und ein Zahnarztstuhl, den Lilia Foltermaschine nennt. Sie führt durch das Gebäude. Frauenarzt, Kinderarzt, Zahnarzt, alle haben hier gearbeitet vor dem Krieg. Der Putz blättert von den Wänden, es gibt keine Heizung. Im Winter muss Lilia mit Holz heizen. Das bekommt sie von den Menschen geschenkt oder sie hackt es selbst. Hilfsorganisationen haben mehrfach ihre Unterstützung angeboten, sagt Lilia. Doch das Problem? Auch die Ambulanz in Trochisbenka existiert offiziell nicht in der Ukraine. Laut Unterlagen ist das Gebäude im Besitz der selbsternannten Volksrepublik Luhansk auf der anderen Seite des Flusses. Nur noch einmal pro Woche kommt ein Arzt für wenige Stunden in den Ort. Viele warten auf ein Gespräch mit dem Arzt. Der Flur füllt sich. Mit Lilia arbeiten noch zwei jüngere Krankenschwestern in der Ambulanz. Sie versuchen, den Menschen zu helfen, wo es geht. Aber ihre Mittel sind begrenzt. Im Notfall können sie nur erste Hilfe leisten. Das wissen auch die Patienten. Valentina Fisienko, 62, Rentnerin, braucht heute nur eine Unterschrift für ein Medikament. Aber sie macht sich Sorgen.
Wir kommen hier nicht weg. Der Bus fährt selten, die Straßen sind schwer beschädigt. Wie soll man hier schwer Kranke transportieren? Das ist ein Problem.
Der Notarzt braucht mindestens 1,5 Stunden bis Trochisbenka. Die Corona-Pandemie verschärft die Lage. Offiziell ist in Trochisbenka nur eine Person an dem Virus gestorben, obwohl hier fast nur alte Menschen leben. Lilia und dem Team stehen nur wenige Schnelltests zur Verfügung. Die Stiftung eines ukrainischen Oligarchen hat sie gespendet. Auch in diesem Bereich fehlt der Staat.
Ich habe den Eindruck, dass man sich nur für uns interessiert hat, als noch geschossen wurde. Wir wollen nicht, dass hier wieder geschossen wird. Wir wollen, dass die Menschen verstehen, dass sich unser Leben verschlimmert hat.
Valentina Fisienko, die Patientin, nickt und schnieft leise. Die Rentnerin hat früher als Ärztin gearbeitet. Heute bekommt sie 2.500 Hryvnia Rente, umgerechnet 82 Euro. Fast 40 Euro unter dem ukrainischen Durchschnitt.
Ich habe mein ganzes Leben in der Medizin gearbeitet, mit Kindern, auf der Entbindungsstation, auf der Krankenstation, habe meine Gesundheit auf der Arbeit verloren und bekomme jetzt diese winzige Rente. Mein Gemüsegarten hilft mir beim Überleben.
Wer die Menschen in der Ostukraine nach ihrem Leben fragt, bekommt genau diese Antwort. Wir überleben. In Trochisbenka sehnen sich die Menschen nach der Zeit vor dem Krieg. Wenn sie könnten, sie würden die Zeit zurückdrehen.
Wir wollen Frieden. Wir sollten vereint sein, weil unsere Verwandten dort sind. Die Menschen dort sind genauso wie wir. Sie kämpfen doch nicht, sie sterben nur. Sie vermissen uns und wir vermissen sie.
Immer noch Juli 2021. Seit einem Jahr herrscht an der Frontlinie in Trochisbenka Waffenstillstand. Für Lilia Schwedz bedeutet das, dass sie ihren Gemüsegarten wieder nutzen kann. Sie hat ein neues Gewächshaus gebaut, Apfelbäume gesetzt. Im Schützengraben stehen alle 6 Monate neue Soldaten. Aber sie schießen nicht mehr und Lilia wird nicht mehr beschossen. Nur 2 Monate später wird in Trochisbenka wieder geschossen. Ein Wohnhaus wurde getroffen. Diesmal wurde niemand verletzt. Lilia und Vova Schwedz haben wieder in ihrem Keller Schutz gesucht. Die täglichen Lageberichte der OSZE zeigen, der Beschuss in der Ostukraine nimmt wieder zu. Es gibt mehr zivile Opfer. Ist der Waffenstillstand Geschichte? Das weiß niemand. Aber Lilia Schwedz weiß, die Angst ist zurück.
Rebecca Barth und Daniela Proger über eine stille Heldin inmitten eines nicht enden wollenden Krieges. Ich bin Eberhard Schade, wir hören uns wieder.
Mehr von der Reportage hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.